Ihr habt uns zugelassen. Ihr habt mitgedacht. Und ein paar von euch haben die eine Frage im Kopf. Okay, wie kommen wir jetzt aber wirklich dort an? Wie wird aus all diesen Konzepten, Modellen und Beispielen tatsächlich ein High-Performance-Team im Alltag? Wir geben euch in dieser Folge nicht einfach eine Checkliste, sondern ein bisschen etwas Ehrlicheres. Eine Art Stegen, ein Weg, eine Orientierung. 10 Schritte, 4 Phasen, vom Fundament aus Purpose und Wert, über Vertrauen und psychologische Sicherheit bis zu dem Punkt, wo es wirklich zählt, nämlich im Alltag. Und eins ist klar, es gibt keinen Shortcut. Keine Rolltreppe dort rauf. Es ist Arbeit, es ist Training und manchmal ist es ein bisschen unbequem. Aber genau dort entsteht doch wirklich echtes High Performance.
In den letzten Wochen haben wir sehr intensiv über das Thema High Performance gesprochen. Und zwar nicht einfach nur über High Performance, sondern über High Performance Teams. Und da haben wir uns verschiedene Fälle angeschaut, Beispiele gebracht, verschiedene Aspekte beleuchtet. Und wenn wir ehrlich sind, sind einfach irgendwie, ich glaube, 7 Folgen, 6 Hauptthemen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und das ist schon jede Menge Wissen.
Absolut.
Kommt schnell die Frage auf, wurden wir auch schon gefragt, ja, und gibt es jetzt eine Anleitung? Könnt ihr mir was mitgeben? Mehr als nur die Diskussion darüber, wie kann ich vorgehen, wie komme ich jetzt zu meinem High-Performance-Team? Und ja, wir können sagen, es gibt eine Form von Anleitung. Allerdings jetzt nicht einfach eine Checkliste, wo man einen Haken dran machen kann an jedem Punkt.
Wäre zu einfach.
Wäre zu einfach und auch nicht die Idee. Mhm. Weil es ein Thema ist, das ist nicht einmal gemacht und dann hat man es für immer, sondern es ist mehr so wie ein Muskel. Jetzt haben wir auf Sportthemen eingehen, die wir auch viel hatten. Wie ein Muskel, den man trainieren muss. Sonst baut er ab.
Genau.
Wenn wir dann an Themen wie Personalwechsel, Teamwechsel, generell Welt ändert sich denken, dann ist einfach klar, man muss da regelmäßig dran arbeiten und sonst rutscht man von der High Performance wieder zurück ins Mittelmaß. Und da wollen wir jetzt heute in dieser Folge eine Orientierung geben. Es nicht einfach nur zusammenfassen, sondern wirklich eine Art Treppe euch mir mit auf den Weg gehen, die man herauflaufen kann.
Erklimmen den Berg.
Erklimmen kann, ja, genau, den Berg erklimmen können. 10 Schritte gepackt in 4 Phasen. Wissenschaftliche Erkenntnisse gekoppelt mit unserer Praxiserfahrung
immer,
auch.
Genau.
Und eine Art Anleitung, wie wir vorgehen würden.
Genau, also wenn man den jetzt nochmal lost, den Podcast, dann hat man vieles von dem so auf einem Blatt praktisch zusammen. Und kann sich dann zum einen in die verschiedenen unseren Podcasts oder immer auch gerne im Austausch mit uns einzelne Themen nochmal vertiefen. Also wir klimmen dort den Berg der High Performance. 4 Phasen hast du angesprochen. Und es macht nichts anderes Sinn, als mit der ersten Phase und damit irgendwo mit dem Fundament anzufangen. Und ich glaube, was schon mega spannend ist, aus dieser Serie, die wir jetzt gemacht haben, High Performance, ist, wir haben zum einen unser Resilient Company House. Das ist die Basis von unserer Arbeit, die wir haben mit unseren, mit den Teams und Kunden, die wir zusammenarbeiten, wo wir entwickelt haben. Und haben das High-Performance-Thema eigentlich nicht grundsätzlich auf dieser Basis, sind wir angegangen. Aber wir haben wie gemerkt, jetzt auch wieder, wo wir es zusammenfassen, dass vieles von dem zusammenfließt. Also, was braucht es für ein starkes Fundament, um als Team können High-Performance abliefern? Und wir kommen nicht weg, über den Sinn und Zweck von unserer Arbeit zu diskutieren. Also, Entschuldigung, einmal mehr über den Purpose. Also, auch das, was bei uns ja im Konzept das absolute Fundament und das Kellergeschoss ist, warum machen wir das, was wir machen? Und wenn das einfach geklärt ist, dann ist das so hilfreich für den Alltag. Es ist so zentral, dass der Grundsatz für alle klar ist und man nicht jeden Tag und jeden Monat und jedem Management-Meeting immer und immer wieder auch als Führungskraft muss darüber diskutieren. Und das Interessante ist ja, wenn ich unser Resilient Company House auch erzähle, erkläre, wie das dir wahrscheinlich auch geht, alle Führungspersonen, wo ich im Austausch bin und das kann zeigen, checken das. Mhm. Sie sehen, wie wichtig das ist, die Frage nicht 100-mal immer wieder müssen zu diskutieren. Weil man die Zeit nicht hat. Weil man auch muss herausfinden, wer rennt mit mir auf Basis von diesem Purpose und wer nicht. Also, Learning für das High-Performance-Team haben den Mut, das gemeinsame Fundament zu finden. Das miteinander zu definieren. Und wenn ich keine Lust habe, das Purpose zu nennen, dann nennen es Leuchtturm, nennen es irgendwie Kellergeschoss, wie wenn wir jetzt nochmal zu unserem Brazilian Company House gehen. Aber geben euch die klare Guidance, um gemeinsam wirklich vorwärts zu kommen, erfolgreich vorwärts zu kommen. Es geht, die Basis kann man nicht wegdiskutieren, die braucht es, um erfolgreich zu sein.
Das ist ein No-Brainer. Jeder kennt es, dass man mal da gesessen hat und sich gefragt hat, Gott, warum muss ich diesen Schissel jetzt machen? Und wenn dann die Antwort ist, ich kenne meinen Purpose und ich weiß, was mir das im Long Run vielleicht bringt, das ist ein No-Brainer. Wenn man das nicht hat und einfach hier und da und dort so ein bisschen vor sich hin arbeitet, ohne wirklich diesen klaren Sinn und Zweck dahinter zu haben, ja, dann geht's einfach in zig verschiedene Richtungen ohne Vision quasi, ohne Hauptsinn und Zweck.
Genau, und dann kommt immer wieder eine Diskussion aus der Praxis, wo sie, ja, ich habe gar nicht Zeit immer und es ist so mühsam und weiss man, sie sollen einfach ihre Arbeit machen. Okay, kann funktionieren. Aber wenn er richtig, wenn er erfolgreich sind, das ist unser Thema jetzt in der letzten Folge, High Performance, dann willst du nicht einfach, dass die Leute ihren Job machen, sondern du willst, dass sie checken, warum sie es machen, dass sie motiviert sind, intrinsisch motiviert, und dann können die richtig guten Leistungen entstehen. Und darum ist das einfach eine saudoofe Ausrede, dass das streng ist. Das Leben ist streng. Nicht ist einfach alles einfach. Aber die Basis zu schaffen, hilft extrem. Und dann haben wir auch wieder gemerkt, aus den verschiedenen Diskussionen aus unseren Folgen zu High Performance, dass eben auch unser nächster Schritt im Haus, in diesem Haus, so relevant ist, nämlich die Werte. Also nicht nur die Frage, warum machen wir es, sondern wie machen wir es miteinander. Und der Wertecheck, ich liebe ihn ja, ich finde ihn fantastisch, wie der die Leute zusammenbringt und man richtig gut herausfindet, okay, das sind unsere Do's, das sind unsere Don'ts. So wollen wir miteinander zusammenarbeiten. So werden wir zusammen auch erfolgreich. Ich will auch da wieder, es gibt so viele Missverständnisse durch den ganzen Tag immer und verschiedene Persönlichkeiten, wo unterschiedliche Sichtweisen haben. Ihr habt die Zeit und die Ressourcen nicht, jeden Tag über das Gleiche zu diskutieren. Also die Wertediskussion eignet sich da einfach schlicht am besten. Was ist uns wichtig? Wie gehen wir miteinander um? Passt ein potenzieller neue Mitarbeiter und Mitarbeiter wirklich zu uns? Oder wird es von Anfang an auch ein bisschen schwierig? Wie positionieren wir uns irgendwie gegenüber unserem Umfeld, unseren Stakeholders? Also das kann man so super auf einer klaren Wertedefinitionbasis machen. Wir haben so ein tolles Beispiel gerade erlebt, kürzlich bei einem Kunden. Hey, das Thema Selbstreflexion ist ein Thema, das bei mir hoch ist. Und ich überlege mir immer, ja, hilft das wirklich? Also, das Konzept funktioniert? Bei der einen besser, bei der anderen schlechter? Und wir haben so ein starkes Feedback bekommen in unserem letzten Management-Workshop, den wir gemacht haben. Das Team auch innerhalb vom Unternehmen stark zu positionieren. Wir haben gesagt, wir machen keine Marketingkampagne. Wir wollen mit euch über Wert reden. Wir wollen euch zusammenbringen, dass für euch klar ist, für was ihr steht. Auf Basis von dem könnt ihr nachher stark kommunizieren. Und es hat Skepsis gegeben. Was hat jetzt Wertediskussion mit Kommunikation zu tun? Und wir sind durch den Wertecheck durchgegangen, durch Team, durch erste Thematiken. Und sogar im Wertecheck in selber kritisch, noch nicht alle wirklich gecheckt, warum wir das machen. Und als Abschluss haben wir die Frage gestellt, Walking Scale gemacht, 1 bis 10. Wer glaubt und spürt ein bisschen, dass die Wertediskussion wirklich die starke Basis für die Kommunikation von dem Team kann sein? 1, völlig funktioniert nicht, ist ein Seich. 10, ich bin 100% überzogen. Und gute Feedbacks bekommen, aber so eine Person ist mir wirklich geblieben, die sehr skeptisch war, auch noch in der Wertecheck-Diskussion. Und die Person steht aufs 10. Und es ist so ein Aha-Effekt, so ein Klick, wo sagt, okay, der hat wirklich gecheckt, dass das viel mehr bringt als einfach nur coole Claims und coole PR, dass man auf dieser Basis zusammen kann arbeiten, dass es eben nicht um geht, den einzelnen High-Performer zu haben, sondern wie wir zusammen in eine High-Performance-Leistung reinkommen, und das basiert einfach auf dieser Purpose-Diskussion und dann auf dieser Wertediskussion. Mega schönes Beispiel. Du machst dich erinnern, mit strahlendem Gesicht rausgegangen aus dem Workshop.
Sehr, und das ist für mich auch eins der besten Beispiele, die erklärt, wie das Ganze funktioniert. Ja, wir diskutieren jetzt nicht einfach die Werte, die ihr demnächst die nächsten 10 Jahre an die Wand schreibt, sondern wir diskutieren, was bedeutet der Wert fürs Team, fürs Unternehmen. Und das war genau dieser Aha-Effekt, oder?
Genau.
Man hat darüber gesprochen, wie man den Wert definiert, wie man ihn auch unterschiedlich interpretiert und wie man ihn dann anhand eines konkreten Beispiels, falls verwendet, für eine positive Entwicklung in dem Projekt.
Genauso wie du sagst, überlegt, was funktioniert gut, also wie verhalten wir uns, wenn wir es gut machen, wie weniger gut, und dann bei den kritischen Situationen ist der Fall aufgekommen, wo gerade aktuell ein Fall bei Ihnen war, wo Sie am nächsten Tag ein wichtiges Meeting dazu hatten und fragen, ja, wie machen wir denn das jetzt? Wir können zurückgehen, ja, ihr habt ja gescheit, da machen das gut, da machen das weniger gut, das heisst, ihr müsst jetzt das machen und alle so, stimmt ja, genau, das ist unsere Struktur. Also, und es ist so eine Dynamik durchgegangen, mega positiv, und es zeigt einfach, ja, das Wort Wert, das Wort Purpose, wenn ihr damit arbeitet, in den Alltag rein, die Basis für wirklich, wirklich High Performance abzuliefern. Und der dritte Schritt in der ersten Phase ist dann vielleicht noch mal ein bisschen stärker, jetzt nicht nur anhand von einem einzelnen Beispiel, sondern von einer Grundausrichtung zu überlegen, wie bringen wir das in den Alltag rein. Und ich habe schon vor allem das Gefühl, dass so das Thema von klare Zielorientierung und auch der Begriff dann Vision, vor allem so Zeiten, wie wir sie jetzt auch wieder haben, sehr dynamisch, sehr agil gefordert, aber irgendwie auch recht krisenhafte Zeiten. In vielen Unternehmen, in vielen Branchen auch in der Welt, dass es dann eben auch eine Herausforderung ist, Klarheit im Alltag zu haben. Es kommt von da eine Herausforderung, Und was machen wir wirklich damit? Genau in solchen Zeiten ist einfach eine starke Vision so wichtig, weil sie eben trotzdem eine Richtung gibt, die dann vielleicht im Moment auch mal fehlt. Also, so die Purpose-Diskussion in den Alltag hineinzubringen, dort hilft der nächste Schritt die Vision. Man kann das grössere Ganze zu sehen. Und vielleicht auch manchmal so ein bisschen der Purpose, den wir vorher angesprochen haben, der auch noch ein bisschen diffus ist. Vielleicht ist er auch ein bisschen zu gross gedacht, konkretisiert. Und stellen wir euch auch die Situation von so einem Rückschlag vor, oder? Also, irgendetwas hat nicht funktioniert. Wir sind auf dem Weg gegangen, etwas hat nicht funktioniert. Eine Vision, auf die wir gemeinsam anschaffen, steigert das Engagement. Hilft irgendwie ein bisschen Ausdauer zu haben, halt. Das soll nicht heissen, dass man auch eine Vision und Ziel vielleicht mal muss redefinieren. Andere, weil man vielleicht auf dem falschen Weg war. Aber wenn man das super überlegt hat und super ausgerichtet hat, dann hält man ja dem einfach mal für einen Moment fest und sagt, okay, was hat funktioniert, was nicht. Das grosse Ziel, das bringt die Leute einfach extrem zusammen. Und hilft, richtig zu investieren. Also die richtige Kraft in die richtige Richtung zu lenken. Und was in dieser Diskussion wir auch immer wieder merken, in unseren Podcasts zu High Performance sind wir in verschiedenen Momenten wieder dazu gestossen, aber ehrlicherweise auch in unserer Arbeit. So eine Vision, klare Zielausrichtung hilft extrem zu fokussieren und zu priorisieren. Eines von den grossen Problemen, die viele, viele Teams miteinander haben. Und ich denke dann schon an so stark, weißt du, Sabrina, so die leistungsstarken Teams, um die geht es ja da so ein bisschen. Mhm. Viele Menschen, die zusammenkommen und etwas erreichen wollen, muss gar nicht immer nur im start-upigen Ambiente sein, sondern auch sonst die Teams. Die laufen ja schon auch noch so Gefahr, hey, sie sehen da das Potenzial und sie haben da noch eine Idee und sehen auch die Möglichkeiten. Wenn du Ideen hast und etwas erreichen willst, dann siehst du die Möglichkeiten. Die grosse Gefahr, sich zu verzetteln, die ist riesig, oder? Und dort sehen wir doch einfach offensichtlich, wie eine Diskussion rund um eine eigene Vision, eine gemeinsame Vision, also eigen aus Sicht von dem Team, wahnsinnig viel hilft. Und dann auch die Diskussion heisst, okay, look, hilft es unserem Ziel, hilft es unserer Vision, hilft es nicht? Und dann auch den Mut haben, halt auf die Sachen zu setzen, die wir gemeinsam definieren, hilft. Und so die Busy Work Attitude, oder, was es da so gibt. Man sagt, ja, ich habe da etwas zu tun, ich habe da etwas zu tun, und ja, ich muss unbedingt. Und so. Die zahlt einfach meistens nicht aufs Gemeinsame ein. Und wenn man die klare Vision hat, dann kann man an den Rollen diskutieren, die es dazu braucht, an den Stärken diskutieren, die es dazu braucht. Und das wird einfach resilienter. Und um das geht es ja bei unserer ganzen Diskussion. Du magst dich sicher auch so ein bisschen erinnern an einen von unseren Kunden, der die Visionsdiskussion wirklich in den Alltag gebracht hat und gesagt, okay, wir haben grosse Themen, die wir aus dieser Visionsdiskussion definieren, und die nehmen wir wirklich in den Alltag rein, gehen den nächsten Schritt dann, Objective und Key Results, das Tool, das sie genutzt haben, das nochmal klarer zu definieren, in den Alltag zu bringen und sogar das ganze Führungssystem umgebaut haben und ihre Unternehmensstruktur jetzt an diesen Visionsthemen ausgerichtet haben und nicht mehr an einer klassischeren Hierarchiestruktur, die sie früher hatten. Also der Effekt, wenn man mit dem wirklich schafft, ist riesig und komplettiert so ein bisschen das Fundament und unsere erste Phase.
Wahnsinnig toller Change. Also ich erinnere mich sehr gut an das Beispiel, und das geht einem wirklich so das Herz auf, weil man merkt, hey, das Fundament ist wirklich stark und es kann Wege bereiten in neue Sphären. Und da haben wir das Fundament, Es bringt uns aber alles nichts, wenn wir den Mensch dabei außen vor lassen. Definitiv. Klar, es ist wie mit drin, der Sinn und Zweck, die gottesgemeinsame Werteverhalten, da ist der Mensch natürlich schon auch mit drin. Nur wenn ich jetzt nochmal auf Mensch und psychologische Ebene gehe, haben wir in der zweiten Phase wie so eine Art menschliches Betriebssystem, was dann zusätzlich sehr wichtig ist. Psychologische Sicherheit, ja eh mein Lieblingsthema. Gibt es eigentlich einen Podcast, in dem ich es nicht erwähne? Das, ich hoffe, ich bin nicht nur auf einem Thema präsent.
Aber auf sehr wichtiger, das muss man ganz klar sagen.
Super wichtig und wahrscheinlich auch aus einer persönlichen Erfahrung heraus. Ja. Wenn ich mir auch überlege, wie häufig ich in der Vergangenheit oder auch immer noch, gar nicht nur im beruflichen Kontext, vielleicht auch einfach still bin, sowieso schon ein bisschen geprägt von eher introvertiertem Charakter. Aber warum bin ich still? Weil ich mich teilweise wirklich nicht sicher fühle in der Runde, weil ich das Gefühl habe, Diskussionen aufzuwälzen, zu denen ich keine Lust habe, wo auch auf eine persönliche Ebene gehen, wo nicht offen, transparent mit einem Perspektivwechsel diskutieren kann. Ja, dann finde ich es auch aus der persönlichen Perspektive heraus nicht verwunderlich, dass psychologische Sicherheit generell ein absolut unterschätztes Thema ist. Und wenn wir von psychologischer Sicherheit reden, dann reden wir nicht einfach nur von nett zueinander sein. Wir haben absolutes Harmoniebedürfnis. Wir müssen gucken, dass wir alle ganz behutsam und achtsam miteinander umgehen. Natürlich gehört das wie mit rein. Nur wenn wir von psychologischer Sicherheit reden, reden wir von einem klaren Erfolgsfaktor für High-Performance-Teams. Der Mensch, ohne den geht's nicht. Wir sind keine Maschinen gemeinsam im Teams, sondern wir sind Menschen, die miteinander arbeiten. Erinnerst dich vielleicht, in einer Folge haben wir auch von dem Google-Projekt Aristoteles gesprochen. Ja. Du hast das da sehr schön erklärt, aber die Erkenntnis daraus war, psychologische Sicherheit ist wirklich entscheidend, auch für den Teamerfolg. Bei großen Unternehmen wie auch einem Google, oder?
Genau.
Und das zeigt einfach auch nochmal klar, psychologische Sicherheit bedeutet eben nicht dieses fühlst mich, spürst mich, sondern es ist, bedeutet, dass ich mein Ich, was ich bin, wer ich bin als Mensch, nicht verstehen muss, sondern auch mit zur Arbeit bringen kann. Ich kann auch mal eine dumme Frage stellen, ohne schief angeguckt zu werden. Ich kann einen Fehler zugeben. Ich muss mich nicht hinter meinem Ego verstecken oder sagen, oh Gott, ich muss den Schein wahren. Ich muss Angst haben, abgewertet zu werden oder vielleicht sogar sanktioniert. Ja, wenn ich immer nur Mist baue, okay, dann werde ich vielleicht irgendwann sanktioniert. Nur diese Grundhaltung zu sagen, hey, okay, mir ist ein Fehler passiert und ich traue mich, das anzusprechen, spreche vielleicht offen auch an, dass ich Hilfe brauche, dann sprechen wir wirklich von einer positiven psychologischen Sicherheit.
Ich würde dir einfach nochmal ergänzen, dass mir das alles sagt im Hinblick auf ein High-Performance-Team zu sein. Also es geht klar darum, dass psychologische Sicherheit und auch Härte in einer gewissen Diskussion, weil es gibt auch psychologische Sicherheit, wenn ich von meiner Chefin weiss, was sie von mir erwartet. Mhm. Es gibt auch psychologische Sicherheit, wenn ich weiss, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dass ich ein sauberes Feedback bekomme und. Das führt zu High Performance. Das ist die Basis. Finde ich mega wichtig, eben, weil du vor allem spürst, meine Thematik hineingebracht hast. Harmonie ein Thema ist. Aber es um High Performance geht. Und psychologische Sicherheit nicht per se Harmonie fördert, sondern eine Basis fördert, damit wir High Performen können.
So. Was für uns auch immer da so klassische Beispiele sind, wenn wir mit Teams arbeiten, wo wir vielleicht auch schon wissen, da ist nicht alles gut oder nicht alles im Grünen, dass wenn zum Beispiel in Meetings dann so ein Silence-Modus eintritt, man quasi merkt, dass die Teammitglieder warten, bis erst der Chef oder die Chefin ein Statement abgegeben haben und man spürt richtig, die nächste Antwort von einem Teammitglied ist so ein bisschen daran angepasst. Kann eine Angst sein, kann Vorsicht sein, dass man vielleicht sonst irgendwie auf komische Diskussionen kommt. Und da fehlt einfach die Sicherheit. Und da ist dann der Link, den du richtig machst zum High Performance. Ja, High Performance entsteht irgendwo im Kopf, aber mit Angst stirbt sie auch direkt wieder.
Definitiv, ja.
Das ist wirklich der Aufruf auch an unsere Führungskräfte. Das ist ja ein großes Leadership-Thema, was wir hier auch besprechen. Macht den ersten Schritt, gebt selber Fehler zu. Zeigt auch, dass ein Nichtwissen auch mal okay ist. schafft eine Kultur, in der man sagen kann, ich weiß es nicht, lasst uns gemeinsam herausfinden, wie es geht. Und wenn das eine legitime Antwort ist, dann macht ihr direkt einen Switch von wir dümpeln vor uns hin in vielleicht einen Turbogang zu gemeinsamen Lernen, zu Innovation, zu High Performance und echt tollen Resultaten.
Wenn du echt glaubst, dass du aus dem Potenzial von deinen Leuten kannst, schöpfen, um erfolgreich zu sein, dann willst du wissen, wie die denken. Dann willst du wissen, welche kritischen Fragen das sie haben. Dann willst du wissen, welche Fehler das die machen. Wenn du das alles nicht weißt, wenn das unter den Teppich gekehrt wird, dann kannst du nicht erfolgreicher sein. Das geht nicht. Du musst Fehler können ausmerzen, du musst Prozesse können verbessern, damit eben die Fehler nicht mehr passieren. Für das braucht es psychologische Sicherheit. Bin ich so hundertprozentig bei dir. Und ich verstehe auch nicht, warum das nicht allen Führungskräften klar ist. Weil nochmal, also okay, wir lassen die Ego-Ebene weg, im Sinne von, wenn du ein bisschen willst mit dem Team, mit dem Unternehmen erfolgreich sein und nicht nur für dich selber. Dann musst du einfach auf psychologische Sicherheit setzen. Das ist fundamental. Dann funktioniert es.
Und gepaart dann noch mit Vertrauen, ist es die Basis für unser menschliches Betriebssystem. Jetzt Vertrauen sagt, an wen erinnert uns das?
Lengioni, Patrick Lengioni, der ist, ja, hat ein paar gute Sachen gesagt, finde ich, in dem Zusammenhang.
Genau, und wir haben da auch schon öfter mal gebracht. Und er sagt ja ganz klar, ohne Vertrauen haben wir wirklich keine Basis für High-Performance-Teams. Und Vertrauen ist auch wieder so ein Begriff, der sehr dehnbar ist. Wir sprechen hier nicht einfach nur davon, dass ich dir vertrauen kann, dass du eine Aufgabe in einem Projekt erledigst. Also ja, auch manchmal geht das nicht. Wir sprechen ja viel mehr noch von einem verletzlichen Vertrauen. Also das sind dann so Momente, wo ich eben schon mal angesprochen habe, ich sagen kann, ich brauche Hilfe.
Genau.
Und ich kann darauf vertrauen, dass du mich nicht einfach irgendwie abtadelst und sagst, ja, bist jetzt blöd, das selber zu machen, sondern ich kann damit kommen. Oder ich kann sagen, ich habe den Fehler gemacht.
Genau, wie wir vorher schon diskutiert haben. Das ist so zentral, genau.
Und das ist häufig etwas, sprechen wir auch immer wieder an, wo als Schwäche gesehen wird, wo man selber das Gefühl hat, boah, ich zeige Schwäche und ich darf keine Schwäche zeigen, wenn ich vielleicht die nächste Beförderung anstrebe. Ich kann mich nicht fehlerhaft zeigen. Und das ist aber das Gegenteil der Fall, weil im Team, in einem High-Performance-Team, ist das eigentlich wie ein Bindemittel.
Ja, genau.
Und nochmal weniger darauf konzentrieren, das Ego zu schützen, Angst zu haben, nicht den Schein wahren wollen, sondern das mal alles auf Seite lassen, ehrlich sein, die verletzliche Vertrautheit leben und dann dadurch eigentlich Energie freisetzen, oder? Wenn ich das alles nicht für mein Ego aufwenden muss und für die Schutzbarriere, dann habe ich Zeit und Energie für wirklich wichtige Themen und Tasks.
Hey, ich muss jetzt eine Ergänzung machen, wo mir gerade in den Sinn kommt. Mhm. So poppt es auf, oder? Ich habe auch schon ein paar Mal über die Thematik geredet und irgendwann mal, glaube ich, werden wir auch Podcast-Thema drum machen. So die Gender-Perspektive, Frauen und Männer. Und ich spüre das völlig, wenn du das sagst. Und ich kann auch Beispiele, wo ich ganz bewusst eine Fehlerkultur in Teams, die ich geschafft habe, wollte entwickeln, weil ich auch gemerkt habe, dass auch die absolute Oberführung nur immer Schöne erzählt und in jedem Mantics-Meeting ist alles super, super und ein bisschen dahinter siehst, denkst du, so super ist das gar nicht. Und ich eine Fehlerkultur bewusst habe, wieder reinbringen und, jetzt kannst du sagen, den Mut gehabt, aber mir das auch vielleicht dann können erlauben. Und das kannst du besser sagen, das müssen wir vielleicht gar nicht ausdiskutieren, aber ich höre das ja auch immer wieder und ich als Mann kann das vielleicht eben nicht so gut nachvollziehen, weil ich ja auch in unserer Gesellschaft in einem anderen Kontext unterwegs bin. Aber für euch Frauen scheinbar, und das macht mich ja auch so traurig, ist es noch viel schwieriger, dann eben einen Fehler zuzugeben in einer männerdominierten Kultur, Arbeitskultur, weil dann genauso, ja, die wieder, oder? Die hat es nicht im Griff. Genau die Tendenz, die du jetzt beschrieben hast, viel stärker nochmal zum Tragen kommt, was eine absolute Sauerei ist, wo ich unter aller Kanone finde, in ganz vielen verschiedenen Kontexten, wo wir in unserer Gesellschaft und in der Newswelt im Moment auch wieder sehr stark mitbekommt, wird das einfach nochmal so ein bisschen, über diese Thematik müssen wir unbedingt einmal reden, weil es, das verletzliche Vertrauen auch noch so eine Gender-Perspektive oder eine Gender-Dimension hat. Das gilt für alle, aber leider wahrscheinlich für gewisse Frauen noch viel stärker, weil sie in so einem männerdominierten Kontext noch viel weniger dürfen Fehler zugeben, sonst eben genau als unperformant und als unambitioniert gelten. Und dort das in der Führung aufzubrechen, dort allen Führungspersonen draussen, Frauen wie Männer, aber eben vielleicht noch mal ein bisschen stärker Männer, zu sagen, Geht als Vorbild voraus, wie das Sabrina jetzt gerade gesagt hat. Geht an und zeigt eure Fehler. Weil ihr habt sie, verdammt nochmal. Ihr macht Fehler. Zu dem daraus raus, den Teppich auszulegen, für zusammen als Team besser zu werden, lernwillig sein. Und eben auch ein bisschen auf der Allyship und Gender-Diskussion. Sorry, ich lasse mir geschlossen. Ich habe mir jetzt einfach gerade einen Zinkel, dass ich das wahnsinnig wichtig finde, dass das auch mal gesagt wird.
Machen wir eine separate Folge zu, ja. Dann kann ich noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und deine Vermutung, die du gerade angestellt hast, aus einem gewissen Grad sehr bestätigen.
Du hast wahrscheinlich ein paar Beispiele.
Ich habe ein paar Beispiele. Umso wichtiger, Sicherheit, also psychologische Sicherheit und Vertrauen zu kombinieren. Ich sag gern, es ist ein unsichtbarer Kleber. Sorgen dafür, dass das Team zusammenklebt, als Einheit funktioniert und nicht alle eben einzeln als Einzel-High-Performer durch die Gegend rennen. Wir haben es ganz am Anfang unserer Serie gesagt, wir brauchen keine einzelnen Helden, die alles alleine lösen, sondern Menschen, die sich gegenseitig auch den Rücken frei halten, sich gegenseitig auch pushen, sich gegenseitig motivieren können, weil sie einfach auch wissen, mir passiert hier nichts Schlimmes, nur weil ich mich zeige, ja. Weil ich verletzlich bin, weil ich Vertrauen verlange und gebe und weil ich eine psychologische Sicherheit habe.
Und dann bringen wir das auf die Straße. Mhm. Auf der PS, wobei das sind schon sehr, sehr alltagstaugliche Beispiele gewesen, finde ich. Wir sind ja eigentlich schon mitten eben in dem Alltag und auf der Straße. Aber nachher geht es um Strukturen, oder? Wie baut man das wirklich auf? Und was für eine Führungsphilosophie ich vielleicht wirklich kann leben, damit das irgendwie funktioniert. Und wir haben in zwei Folgen über Zero Winning Coaches und Secure Based Leadership geredet. Und das war für mich auch nochmal so ein bisschen Augenöffnung gewesen, die beiden Folgen, die Themen. Weil, es gibt mir halt so Bestätigung, dass vieles von dem, was wir diskutieren, unsere Erfahrungen, wo wir teilen aus dem Führungskontext, wo wir auch gemacht haben, dass es dazu Modelle gibt, oder? Es ist so, in meinem Masterstudium Wirtschaftspsychologie, Leadership Management, habe ich so Aha-Moment gehabt, weil ich dort schon in Führungsposition gewesen bin und Sachen haben wollen machen, die ich vielleicht eben zu dem Zeitpunkt gar nicht so richtig können formulieren. Das ist mir wahrscheinlich auch, das ist eine Entschuldigung an all meine Gespändli, die dort mit mir in Führungspositionen zusammenarbeiten durften. Ich habe das damals auch nicht geschafft. Denn in dem Masterstudium, ja, bin ich auf Lalu gestoßen und andere haben dann irgendwann neue Narrative entdeckt, die Tools, die psychologischen Modelle im Führungskontext. Und das ist alles mal so ein bisschen fassbar geworden. Und über die Studie von Serial Winning Coaches, über Secure Based Leadership vom Colriser, ist mir es wie gleich gegangen. Das gibt so, okay, das sind so spannende, logische Führungsprinzipien. Wie fördere ich und fordere ich gleichzeitig? Wie schaffe ich das? Wie bringe ich das zusammen? Wie ist das etwas, wo vielleicht eben einen Unterschied macht zwischen einem Manager oder einem Leader und so einem richtig erfolgreichen Leader? Und dann haben wir herausgefunden, oder? Vorher haben wir gerade Vorbilder wieder angesprochen. Sind Vorbild. Die Leute schauen auf euch, wie ihr es macht, was ihr macht. Warum sind die Coaches so erfolgreich und noch etwas erfolgreicher vielleicht als normale Coaches. Sie haben eine hohe Selbstreflexion, einen Wille, einen Lernwille im Alltag, wo sie wirklich an den Tag legen und geben eben damit auch wieder, ich glaube, das ist ein super Link zu dem, was du vorher gesagt hast, zu Vertrauen und der psychologischen Sicherheit, eben genau die Sicherheit, High Performance Wille abzuliefern, Fehler dürfen zu machen und dabei zu lernen, wieder erfolgreich zu sein. Also, so die Folge 2021 von unseren Podcasts sehr zu empfehlen, wie theoretisch natürlich, oder wie auch praktisch alle unsere Folgen, aber es war nur ein bisschen augenöffnend gewesen, wieder zu merken, hey, es gibt Wissen da, es ist nicht einfach nur Theorie, sondern man kann Modelle nehmen, man kann die in den Alltag transportieren und sich mit dem beschäftigen, um gute Leaderin und guter Leader zu werden.
Unbedingt. Und da auch nochmal vielleicht die Ergänzung, wenn ihr jetzt diejenigen seid, die einfach möglichst schnell die Karriereleiter hochrennen wollt, rechts und links, egal was passiert und euer Ego vorantreiben wollt, ja, dann wird das für euch nicht funktionieren. Nur dann werdet ihr auch kein, wenn ihr dann mal oben angekommen seid, High-Performance-Team haben. Das werdet ihr dann nicht herbekommen. Also wirklich selbstreflektieren da auch nochmal, sich zu überlegen, ist mein Ego jetzt hier das Wichtigste? Muss ich jetzt höher, schneller, weiter? Oder möchte ich vielleicht im Sinne des gesamten Unternehmens, des gesamten Teams, Gesamtwohl vorwärts kommen? Das ist...
Wo man halt vielleicht in der heutigen Folge nochmal Lencioni zitiert, oder? Wo in seiner Pyramide von der 5D-Funktion am Schluss zum Thema Resultat kommt. Und beim Resultatabfrage ist ja, zählen wir jedes Einzelresultat von allen Teammitgliedern einfach zusammen. Also jeder einzelne High-Performer und dann gibt es das Gesamtresultat. Oder agieren wir wie ein Team, wie ein Basketballteam, wo verschiedene Rollen drin sind und wir müssen schauen, wie spielt man den Pass zum einen, am Schluss der Dreierkorb oder der Rebound dann funktioniert. Und das ist der Kernunterschied. Und das ist das, was du genau sagst. Wenn ich auf meine eigene Karriere bin und es auch Strukturen gibt in einem Unternehmen, die das fördert, dann bin ich von mir aus entweder ein High-Performer oder einfach ein guter, was nicht, Lobbyist oder wie immer, dass man das nennen will, in welchem Kontext auch immer. Wenn ich das Ziel habe, dass wir als Unternehmen erfolgreich sind, dann müssen wir als Team funktionieren. Und dann kommt die Frage, und das ist der nächste Schritt, wer hat welche Rolle? Mhm. Und wer hat welche Rolle, um eben an dem gemeinsamen Ziel zu arbeiten? Also wir haben vorhin über Vision geredet oder über das Beispiel von das Abzubrechen auf OKR. Auch Aristoteles hat ja dort unter anderem auch OKR, also Zielsichtweise, ganz klar zutage gelegt, dass das erfolgreich macht. Also wer kann was dazu beitragen? Und dort hilft einfach so ein Rollendenken und weg von diesen Stellen, wo man eben weiss, wer leistet, wie gesagt, welchen Beitrag und wer hat welche Stärke. Wir haben bei einem Management ja auch in unserem Prozess so ein klares Rollenbild erstellt, das eben aufgezeigt hat, welche Rolle beispielsweise auf dieser Geschäftsleitungsebene soll angesiedelt sein, weil es auch entsprechende Kompetenzen braucht und was man eben kann abgeben an andere Leute im Unternehmen. Und so eine klare Erkenntnis eigentlich so ein bisschen aus diesem Prozess, aus dieser, ich nenne das noch gerne, so Filetierung in die einzelnen Rollen, ist gewesen, dass die Stärken von diesen Geschäftsleitungsmitgliedern viel besser eingesetzt werden können. Und gar nicht jeder über alles muss mitdiskutieren, wo man halt einfach in diesen GL-Meetings miteinander diskutiert. Wenn man das Gefühl hat, ja, es ist halt das GL-Thema und alle müssen jetzt noch ihren Senf dazugeben und dort Ressourcen frei werden. Und dann Verantwortung aber doch auf mehrere Schultern verteilt wird. Was wieder so wichtig ist beim Beispiel von personellen Ausfällen. Wo das Unternehmen einfach massiv resilienter macht. Weil eben nicht alles an einer Person, an dieser einen Stelle hängt, am Geschäftsführer oder Geschäftsführerin, sondern weil gewisse Themen dann über die Rolle verteilt sind. Und es ist ja so, dass wir auch selber lernwillig sind. He? Und auch in diesen Prozessen, in diesen Beratungen und so. Und ehrlich gesagt, auch der Podcast, den wir da machen, für uns und für mich persönlich auch immer eine Weiterbildung ist, auch wieder auf neue Tools stoßen. Und in letzter Zeit arbeite ich so stark, in diesem Kontext mit diesen Rollenbildern und Rollendefinitionen mit einem Role Model Canvas, wo eben ein Frame gibt, ein Tool gibt im Alltag, das ihr könnt nutzen könnt, wo eben genau besprochen wird und definiert wird, welche Kompetenzen hast denn du in dieser Rolle, welche Verantwortung genau, welche Stärke bringst du mit, wo brauchst du aber auch noch Support. So ein geniales Tool, merkt man es gerade. Wo eben so die Theorie in unseren Alltag hineinbringt und nicht einfach das auf einem höheren Level behalten von, ja, die reden da gut, sondern mit dem kann man arbeiten. Und ich arbeite jetzt wirklich vermehrt und regelmäßig damit. Ich finde es genial, weil es offene Fragen klärt und in den Alltag hineinbringt und auch ein dynamisches Tool ist, aber cool, mega cool.
Was ich daran immer so toll finde, ist, was es auch für Defizite aufzeigt, gerade wenn wir jetzt im High-Performance-Kontext sind, wir gar nicht jetzt immer nur auf, ja, wir müssen hier die Probleme anpacken und hier und da. Nur in diesem Modell, wenn man wirklich mal die Rollen definiert und sich anschaut, wer hat welche Stärken, kommen auch so Defizite hervor wie, ja, wer aus der Geschäftsleitung oder Führungsebene kann gewisse Themen nicht abgeben, aus einer Emotionalität heraus, hat vielleicht gar keine Stärke drin, aber aus irgendwelchen historischen Gründen früher mal gemacht, eine ganz andere Emotionalität dazu, will das weiterhin kontrollieren, kann es nicht abgeben, hat das Gefühl, man verliert dadurch etwas. Und gleichzeitig haben die Leute aber für diese Themen gar keine Zeit und auch nicht so viel Spaß dran, sondern da kommen so Kontrollmechanismen heraus, Schwierigkeiten, Verantwortung abzugeben. Und das sind ganz tolle Hinweise, um dann auch wieder an sich selbst arbeiten zu können, an sich als Führungsperson arbeiten zu können und da wirklich eine Entwicklung zu machen hin zu Leadership, weg vom Management, weg vom operativen Klein-Klein hinzu wirklich, wie du es richtig sagst, Verantwortung abgeben und High-Performance-Team-Unternehmen führen und nicht nur managen.
Hey, und wir merken ja in unserer Arbeit auch, das ist wieder harte Arbeit. Mhm. Und es ist auch Mindset-Wechsel. Und es ist streng und das schaffen auch nicht alle. Das haben wir auch müssen lernen. Dass Leute in Geschäftsführungen, in Geschäftsleitungen, im höheren Management zu dem bereit sind und das wirklich wollen. Und es auch Beispiele gibt, wo man das genau macht, wo die genau aufzeigt, wo die Potenziale liegen oder wo man vielleicht einen Shift machen in einer Rollenaufteilung. Und es ist genau so, wie du das beschreibst, schwer ist, loszulassen, sich eingestehen. Und all die kommunikativen Ebenen, die du vorher angesprochen hast, mit persönlicher Sicherheit und Vertrauen, obwohl es jetzt in der Stärkendefinition, in der Rollendefinition auf dem Tisch liegt, es immer noch eine Möglichkeit gibt, es nicht klar anzusprechen, mhm, nicht ehrlich zu sein miteinander und es nachher nicht in den Alltag hineinzutreiben. Das ist eine mega harte Arbeit. Aber nochmal, für all da aussen, wenn ihr wollt, High-Performance-Team sein, dann müsst ihr dem ins Auge schauen, dieser Tatsache, dann müsst ihr euch mit dem beschäftigen. Harter Weg, aber wir wollen Mut machen, dass der Weg gangbar ist zu mehr High Performance.
Unbedingt. Ich meine, das in den Alltag zu bringen, ist ja sowieso irgendwie die Kühe. Es ist so der Weg, den Meistertitel zu holen.
Ja.
Das Winning Team zu sein. Das ist herausfordernd, das ist Druck. Und trotzdem unter diesem Druck will man brillant sein, nachhaltig ökonomisch erfolgreich sein und das irgendwie auf Basis mit diesem Fundament, worüber wir gesprochen haben, dem menschlichen Betriebssystem, die Führungsprinzipien, die Struktur, die wir uns jetzt gebaut haben, ja, das muss man dann in den Alltag bringen. Wir haben jetzt ganz viele Ansätze schon gehabt, wie man es in den Alltag bringen kann und trotzdem gibt's dann da noch ein paar Dinge, die man im Alltag wirklich leben muss. Und super wichtig ist da zum Beispiel eine konstruktive Konfliktkultur. Und da finde ich persönlich, hier trennt sich schnell irgendwie die Spreu vom Weizen. Da merkt man auch schnell, wer lebt die Unternehmenskultur auch, wer kann sich da auch committen, wen hat man schon dabei und wen nicht. Auch ganz viele Charakter kommen da hervor, wo man vielleicht auch merkt, okay, die nehmen alles persönlich oder es ist schwierig. Man muss es irgendwie, ja, man muss man einfach auch erlernen, konfliktfähig zu sein. Denn wir haben ja auch schon mal ein Statement, ja, nur streiten ist streitenswillen, ja, wenn man sagt, das ist toll. Ja. Das ist es ja nicht, sondern es geht ja um Meinungsverschiedenheiten, um Perspektivwechsel, um vielleicht auch Spannungen, die dadurch entstehen, aber die man hart diskutieren kann. Und
um Fremdbild und Selbstbild anzugleichen und zu merken, okay, wo stehen wir miteinander wirklich?
Genau, und offen auch miteinander darüber kommunizieren zu können. Und ja, dann knallt es vielleicht mal auf einer aufgabenbezogenen Ebene oder auf einer sachlichen Ebene, weil man
das wirklich, ist aber mega wichtig.
Genau, weil man aber wirklich zwei verschiedene Meinungen hat. Ja. Und das ist super wichtig, das braucht es, das befruchtet Diskussionen, das befruchtet Themen, das befruchtet Lösungen, weil man nicht einfach nur in eine Richtung denkt, sondern Perspektiven beleuchtet. Nur, wenn wir dann auf eine persönliche Ebene switchen. Mhm. Zu mir hat mal jemand gesagt in einer Diskussion zum Prozess, du hast doch einfach nur keinen Bock, das dann umzusetzen.
Okay.
Das ist persönlich. Mhm. Das war so, nein, es geht nicht um mich. Es geht darum, was ist der beste Prozess und ja, der ist sauber argumentiert. Oder und wenn der Switch stattfindet zu einer persönlichen Ebene, weil sich irgendjemand betupft fühlt,
ja,
wegen einem Argument, einem sachlichen Argument, dann kann das ein echter Performance-Killer sein.
General, das Alarmsignal, ja, absolut.
Genau, und das zerfrisst. Also das Ziel ist wirklich zu sagen, wir haben eine Kultur, eine Konfliktkultur, in der wir die Sache wirklich auch mal hart diskutieren können.
Mhm.
Es führen viele Wege nach Rom. Es gibt nicht immer nur die eine perfekte Lösung. Kann man hart diskutieren? Muss man hart diskutieren? Und das funktioniert, weil die Beziehungsebene stabil ist. Und man kann danach auseinandergehen und zwischenmenschlich ist trotzdem alles in Ordnung.
Ich finde das einfach mega wichtig. Du hast es vorher schon erwähnt, aber weil es mir so wichtig ist, doppelt unterstreichen, eben nicht streiten willen, sondern weil man konstruktiv wollen, für sich kommen und erfolgreich sein. Und das praktische Tool dazu, wo ich euch ans Herz lege, ist auch, neben dem, dass man wahrscheinlich auch Konfliktkultur auf Basis von einer gelebten Werthaltung, mhm, miteinander macht. Macht eine Vereinbarung, wie ihr in Konflikt miteinander umgeht. Erarbeitet eine Policy. Sagen, wenn so etwas passiert, dann passiert das und das und das. Ich meine, super zwei tolle Podcast-Folge gemacht mit Martino Nicli, wo uns auch angeführt hat, wie man das miteinander machen kann. Auch wir haben den Sand, der sich setzt, auch schon miteinander anwenden und von dem können profitieren. Das kann das sein, es kann etwas anderes sein. Es ist schon wichtig, dass man, wie gesagt, nicht Harmonie des Harmoniewillens und Streit des Streitwillens macht, sondern gehen in den Alltag und definieren miteinander, wenn so etwas aufpoppt, so etwas Persönliches, wie du jetzt vorher gerade das als Beispiel gebracht hast, was ist das Alarmsignal und wie gehen wir dann miteinander um? Definiert das miteinander. Dann ist es wirklich klar und man kann relativ zügig wieder versuchen, von dieser persönlichen auf eine sachliche Ebene zu kommen.
Auch tolle Folge dazu ergänzen, dann auch noch präventiv, Feedbackkultur, Fehlerkultur oder wie man das alles von vornherein schon angeht. Denn niemand will am Ende irgendwelche passiven Aggressivitäten in unterschwelligen, spitzfindigen Aussagen, vielleicht zwei Wochen nach der Diskussion. Das ist nicht das, was uns zu einem High-Performance-Team führt. Was uns aber auch dazu führt oder was eben auch Merkmale sind, womit man arbeiten kann, sind so Micro-Behaviors oder auch Debriefings, so eine tägliche Wartung auch. Ich vergleiche es vielleicht auch ganz gern mit das Auto muss auch mal zur Inspektion, vielleicht nicht täglich, sondern ein, zwei Mal im Jahr, spätestens beim Reifenwechsel. Deins auch. Und da gibt's so kleine Verhaltensweisen, die das immer mitlaufen lassen, wo man auch eine Bindung zueinander aufbauen kann, wo man das Zwischenmenschliche einfach pflegen kann. Es ist wirklich auch einfach nur ein Lob zwischendurch, eine Aufmerksamkeit entgegenbringen. Wirklich auch das als Performance-Hebel zu nutzen und nicht einfach nur, ja, wieder das spürst mich, fühlst mich und ich bin jetzt nett zu dir. Wir brauchen nicht einfach nur Harmonie erleben, sondern Aufmerksamkeit an den Tag legen.
Es muss authentisch sein auf Basis von all dem, was wir jetzt in diesen Schritt gesagt haben. Dann funktioniert es, oder?
Genau. Und das dann gepaart mit Debriefings oder wo man dann auch regelmäßig fragt, hey, ja, was ist da passiert? Was können wir nächstes Mal besser machen? Kurze Reflexion, nicht in irgendwie immer wieder die gleichen Reflexionsschleifen zu kommen. So diese, du hast vorhin erwähnt, Busy-Work-Attitüde an den Tag legen. Es geht wirklich darum, gemeinsam zu lernen, das System zu verbessern, nicht immer die gleichen Fehler machen. Und das kann man mit einfachen Gesten, Micro-Behaviors, permanent fortlaufend unterstützen.
Für mich so ein schönes Beispiel, wenn wir immer darüber reden, über den Human-Centered Leadership-Ansatz, wo wir auch verfolgen mit Resilient Company, wo wir glauben, das führt wirklich zum Erfolg und ist ja auch Basis am Schluss. Also der Mindset ein bisschen von dem Schritt, den wir heute im Kontext mit High-Performance-Teams auch nochmal darlegen. So das Micro-Behavior, wo man sagt, ja, ist vielleicht so ein bisschen die Spitze des Eisbergs und so ein bisschen by the way. Und so. Wenn das authentisch gebraucht wird, dann das ist für mich so ein schönes Zeichen, wie man das Human-Centered Leadership, also das menschenzentrierte Führen, wirklich kann im Alltag leben. Aber nochmal, es muss authentisch sein. Alles andere funktioniert aus meiner Sicht auch nachhaltig dann natürlich nicht.
Das merkt man vor allem auch. Man merkt es ja auch, wenn es nicht authentisch ist. Das ist ja immer das Problem dann dabei auch. Was für mich das eigentliche i-Tüpfelchen jetzt auch auf dem ganzen Weg, den wir bisher skizziert haben, wir sind jetzt beim letzten Punkt, ist so die wertebasierte Rekrutierung, was wiederum eins deiner Lieblingsthemen ist.
So viel Potenzial dahinter, wo ungenützt ist im Moment in vielen Unternehmen. Ja, darum ist das Lieblingsthema von mir.
Genau, denn da geht es ja wirklich dabei darum, das, was wir jetzt alles aufgebaut haben. Oder stellt euch vor, ihr seid all die drei Phasen, vier Phasen durchlaufen. Ihr habt das Fundament auf der Ebene der Unternehmenskultur, ihr habt das menschliche Fundament, ihr habt Strukturen, ihr macht Führung richtig, ihr seid konfliktfähig, also es funktioniert. Dann ist einfach klar, dass ihr keine Menschen mehr in euer Team holt oder an Bord holt ins Unternehmen, deren Werte nicht zu eurem Fundament passt, nicht zu euren Strukturen. Ich meine, wir haben es schon zigfach erlebt, also ich selbst auch im Anstellungsverhältnis. Leute, die nur wegen ihren Lebensläufen eingestellt wurden, weil sie die Fachskills haben oder sich vielleicht einfach gut im Bewerbungsgespräch verkauft haben, weil sie gut reden können und gut darstellen und hier und da und auf jede Frage eine Antwort haben. weiß nicht, vielleicht kennt auch der ein oder andere den toxischen High-Performer im Team, der davonrennt und für sich ist, aber das Vertrauen im Team eigentlich zerstört. Am Ende mehr kostet, als er das er gebracht hat. Oder Leute, bei denen in der Probezeit dann plötzlich klar wird, da haben wir uns aber ganz schön vertan im Charakter. Fachskills, da, ja, aber charakterlich, zwischenmenschlich, Wertebasis, irgendwie klafft das auseinander.
Haben wir in einem Podcast mal über das Beispiel geredet, wo du mir gesagt hast, oder einfach beim Joggen? Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr, aber das ist auch so ein starkes Beispiel gewesen, wo du mir erzählt hast, dass jemand eingestellt worden ist und dann, ich weiß nicht, eine Probezeit oder auch danach, wenn wir gemerkt haben, die Person passt nicht in das Team. Aber man hat wie, Thema Fachkräftemangel beispielsweise, entschieden, wir wechseln die Person nicht aus, weil der ganze Rekrutierungsprozess und bis da wieder man jemanden überhaupt findet, ist irgendwie ein riesen Aufwand. Also man hält eine Person an Bord, die destruktiv fürs Team ist, die zwar scheinbar Skills mitbringt, die es auch braucht, wo aber eben, wie gesagt, das Team hemmt, wirklich zusammen erfolgreich zu sein, aus der Angst heraus, ich finde niemand anders, Fachkräftemangel, vorangesprochen, ein grosses Thema. Boah, das ist schon heavy, das ist schon hart, dass es scheinbar dann keine andere Lösung gibt. Oder der Aufwand, den man nochmal betreiben muss, in dem Sinn nicht macht. Also eigentlich ein mega klarer Hinweis bei dem Beispiel damals, wo du mir geschildert hast, dass man in der Rekrutierung muss schauen, die richtigen Leute herzubringen. Und nicht Ja-Sager. Das glaube ich auch nochmal. Genau. Ich weiss, haben wir vorher schon ein paar Mal angesprochen. Das ist nicht der Punkt. Gemeinsame Werte heisst nicht, immer gleiche Meinung haben. Aber dort zu investieren, das muss doch eigentlich sein, damit man den grossen Fehler von einem destruktiven Teammitglied kann verhindern kann.
Genau darum geht's. Wirklich Praxistipp im Interview, im Bewerbungsgespräch. Nicht einfach nur auf die Skills, Fachskills achten, sondern genauso hart prüfen, passt das Werteset zu uns? Haben wir die gleiche Vorstellung? Und im Fachkräftemangel ist das nochmal eine Nummer schwerer und schwieriger. Ich kann gerade das Beispiel, die Person ist inzwischen gegangen worden.
Okay.
Und sie haben eine wunderbare neue Person eingestellt, die jetzt eigentlich noch identifiziert, dass sie noch so einen Kandidaten im Team haben, der das jetzige Dreier- oder Vierergespann eigentlich beschädigt und sie doch idealerweise da auch noch eine Person austauschen. Also und das ist so wertvoll, wirklich, geht hin, guckt nach, was sind da für Wertesets. Natürlich erzählen euch die Leute, ja, das ist mir auch wichtig, aber stellt spezifische Fragen, zum Beispiel, ob man von einer Situation erzählen kann, wo man anderen Personen geholfen hat, ohne selbst einen Vorteil zu haben oder ähnliche Dinge, je nachdem, was für euer Team auch wichtig ist. Ist es eine Gemeinsamkeit, ist es ein Teamgedanke oder geht es der Person nur um sich selbst und das eigene Ego? Wir rekrutieren für die Kultur und wir trainieren die Skills. Ist vielleicht immer einfacher als andersherum. Und so können wir auch eigentlich dafür sorgen, dass unsere High Performance, all das, was wir uns bis jetzt aufgebaut haben, stabil bleibt und nicht mit einer Neueinstellung schon direkt wieder bröckelt.
Eine Treppe. Ein Steigen auf gut Schweizerdeutsch, wo das Sinnbild ja eigentlich sehr gut in unser Haus hineinpasst. Auch wenn es dann bei der Treppe eben dann noch ein Gang in einen Raum und ins Einterzimmer geht. Aber eigentlich aus meiner Sicht ein sehr schönes Bild, um euch zu zeigen, ja, dass man Schritt für Schritt zu einem High-Performance-Team kann werden. Keine Einbahnstrasse, sondern eine Treppe und es ist auch keine Rolltreppe, das muss man ehrlicherweise dazu sagen, einfach ein bisschen rauffahrt, sondern es braucht Training, es braucht regelmäßige Pflege, es braucht harte Diskussionen, um sich gemeinsam da zu finden. Und was man schon dazu auch ein bisschen sagen muss, ist, es baut halt schon auch ein bisschen aufeinander auf. Oder? Also ich will ein bisschen verhindern, ja, du musst jetzt in unserem Treppenkonzept, in unserem Treppenbild einen Schritt nach dem anderen machen. Manchmal muss man auch parallel oder verschiedene Treppenschritte in dem Sinn schaffen. Und vielleicht geht man auch wieder mal oben runter. Aber was sicher nicht geht, ist einfach, sich auf die 10. Treppen aufzustellen und dann funktioniert in dem Sinn alles. Sondern Schritt für Schritt an diesen Sachen arbeiten, Schritt für Schritt an der Kultur arbeiten. Wie geben wir am Feedback? Wie schaffen wir mit Fehlern? Wie schaffen wir psychologische Sicherheit? Die Basis nicht vergessen. Warum? wie machen wir das miteinander, hilft, zu einem High-Performance-Team zu werden. High-Performance, wir haben einige Folgen miteinander darüber geredet und so wirklich, wirklich grundsätzlich haben wir schon in der allerersten Folge angesprochen. Wir reden nicht von einem High-Performer. Wir reden von High-Performance-Teams. Wie kann man zusammenarbeiten, um mehr als 1 plus 1 gibt 2 zu machen, sondern eben dann vielleicht 3 oder noch mehr. Nehmt die Treppe vielleicht so ein bisschen als Sinnbild für eure eigene Architektur von eurem Team. Vielleicht gibt es mal ein Rissli dort. Vielleicht muss man es dort wieder kitten. Dann muss man wieder daran arbeiten. Vergessen das Fundament nicht. Und ich hoffe ein bisschen, dass die 10 Schritte euch ein bisschen ein Werkzeug in die Hand gibt. Oder die 10 Treppen. Ja, die 10 Treppenschritte ein bisschen ein Werkzeug in die Hand gibt. Die Welt ist komplex. Die Führungsstrukturen und Unternehmensstrukturen auch. Aber das Sinnbild hilft einem, ein bisschen einen klareren Plan zu haben, wie man im Team in dem Sinn schafft, oder?
Perfekt. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Beim nächsten Mal bei Resilient Company.
Das war der Resilient Company Podcast. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne ein Like da. Und teile diese Folge mit einer Person aus deinem Umfeld, die das unbedingt auch gehört haben muss. Wenn du neugierig geworden bist und nun mehr über unseren Ansatz Resilient Company wissen willst, freuen wir uns auf deine Kontaktaufnahme oder einen Besuch auf unserer Website resilient-company.ch.